Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Endlich mal wieder ein Sternekoch. Mein heutiger Gast bestand die Abschlussprüfung seiner Kochlehre mit einer glatten Eins. Es folgte ein Begabtenstipendium und eine unvergleichliche Karriere in der sogenannten gehobenen Gastronomie. Ali Güngörmüş kam 1976 in Ostanatolien zur Welt. Zwei Betten gab's für die sieben Kinder auf dem kleinen Bauernhof im Hochland. Fließend Wasser? Einen Kilometer entfernt. Eine offene Feuerstelle diente als Ofen und die Butter wurde in Tonkrügen in der Erde kühl gehalten. Im Winter 1986 kommt die Familie nach Deutschland und des Vaters Parole »Lernt, macht was aus eurem Leben« wurde von Ali letztlich beherzigt. Heute gehört er auch medial zu den erfolgreichsten Köchen des Landes, ist neugierig geblieben und wach, mit nur 5 Stunden Schlaf pro Nacht. Wir sprechen über Feuerkartoffeln, Frühstück und Fladenbrot, natürlich über den Beruf des Kochs, über Heuschreckenplagen, Kindheitserinnerungen, Döner und vieles mehr. Aber zuerst einmal rutschen wir zum Thema Toast Hawaii gleich schon mal lachend in unser Gespräch hinein. Viel Vergnügen. Lieber
Toast Hawaii, ich lieb's.
Was für ein Start.
Schön.
Ich gehe natürlich davon aus, dass du den Podcast liebst, dass du den immer hörst. Aber kann natürlich auch sein, dass du das Gericht Toast Hawaii liebst. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben Toast Hawaii gegessen?
Toast Hawaii habe ich gegessen in der 1991, kann ich dir sagen.
Das weißt du wirklich? Du kannst eine Antwort darauf geben?
Ja, Toast Hawaii hatten wir auf der Brotzeitkarte, weiß ich noch ganz genau, 2 Toastscheiben nebeneinander, die wurden erstmal von beiden Seiten geröstet und dann kam eine Ananascheibe drauf, Emmentaler Käse oben drauf, das musste wichtig, das war dem Chef sehr wichtig, dass das Käse auch schön, ne,
ja,
schmilzt.
Der Schinken fehlt noch.
Und dann war es so, in die beiden Mulden sozusagen vom Ananas mussten wir immer eine Amarena-Kirsche
reinstecken. Genau, aber du hast den Schinken, Schinken war noch da. Genau. Es ist eigentlich ganz lecker, ne?
Ja, habe ich aber damals nicht so empfunden. Und ganz schlimm ist es so, Toast Hawaii, Pizza Toast Hawaii.
Ich wollte gerade sagen, ja, es gibt, es gibt ja interessanterweise auch Dönerpizza. Also es gibt ja sozusagen, es ist so die Allianz aus bestimmten Gerichten, die dann zusammengehen, wo du so denkst, okay, also einzeln ist es für manche schon schwierig, aber dann zusammen, okay.
Gut. Ach, aber das gibt's auch mit Döner.
Was liegt denn, fangen wir jetzt mal ganz untypisch an, was liegt denn für dich auf der perfekten Pizza?
Ganz einfach. Rucola, Tomaten, frische Tomaten, Rucola, Büffelmozzarella und Parmesan. Das reicht mir.
Naja. Ja.
Das wirklich, das mag ich, das esse ich eigentlich am liebsten.
Wie oft isst du Pizza?
Oh, mittlerweile weniger. Früher habe ich viel mehr gegessen. Mittlerweile lass mal alle 3 Monate mal halbe Pizza sein, weil ich die nicht mehr vertrage. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Histamin intolerant bin, ja. Und
Histamin ist ja in ganz vielen oder kann nicht ganz vielen.
Ja, aber das ist zum Beispiel beim Brot, Hefe zum Beispiel. Hefe ist bei mir ein Problem und Tomaten, und zwar die Dosentomaten, die Soße. Mhm. Und ich habe es auch dann irgendwann gemerkt, wenn ich Pizza esse, konnte ich immer schlecht schlafen. Und nächsten Tag habe ich auch Probleme mit Verdauungsproblemen gehabt und so weiter. Und seitdem, ich will es nicht ganz drauf verzichten, aber so alle 3 Monate mal 1-2 kleine Stücke, das packe ich noch.
Okay. Wenn du von heute auf morgen mit dem Kochen aufhören würdest, also stell dir einfach vor, es wäre wie so eine Liebe, die dich jetzt inzwischen schon über 3 Jahrzehnte wirklich sehr treu und jeden Tag begleitet mit den, am Anfang hast du gekämpft und gearbeitet und dir alles erarbeitet auch und hast dann alle Ziele erreicht. Also du bist da, wo Köchinnen und Köche immer hin wollen. Und wenn du jetzt plötzlich feststellst, okay, das war's. Was wäre eine Alternative für dich?
Alternative wäre für mich, einen Bauernhof zu besitzen. Wirklich Bauernhof, paar Tiere. Selber Gemüse anbauen, ein bisschen vielleicht ein paar Obstbäume, ein paar Kräuter, so ganz entspannt. Das wäre, glaube ich, so mein Das ist mein Traum, ja.
Also wie dein Leben begann, nur mit Strom und Wasser.
Ja, man sagt ja auch so ein bisschen back to the roots, gell. Ich glaub, das wird auch passieren, weil meistens ist ja so, im Alter gehst du immer zu dem zurück, wo du herkommst. Ich glaube schon, ja.
Ist das so eine, also ja, das ist jetzt so eine
Frage. Ob das jetzt in der Türkei sein wird oder Deutschland, ich glaube, irgendwann werde ich das machen, weil ich kenne es wahrscheinlich nur so und so bin ich, sage ich jetzt mal, so kenne ich so, das war meine Kindheit und vielleicht ist das im Alter auch so.
Wahrscheinlich ist das.
Also ich fühle es, sagen wir mal so, ich fühle es und ich glaube, es wird auch so kommen.
Wahrscheinlich ist es für dich der logische Weg, weil du Lebensmittel, Natur, das ist zu tief in dir, um es ganz loszulassen wahrscheinlich. Aber du würdest dich von dem Druck befreien, dass es immer was mit anderen Menschen zu tun hat. Ne? Also alles, was du machst, deine Arbeit hat immer mit anderen Menschen zu tun, denen du dieses Essen kredenzt oder deine Ideen gibst.
Richtig, richtig. Ich meine, es ist ja letztendlich ist es so, ich mache ja eine Arbeit und versuche ja, dass das auf der anderen Seite ja, dass die Leute ja, dass es denen gefällt, dass es denen schmeckt, dass sie überzeugt sind. Auch das, was ich koche, das, was ich in meinem Restaurant serviere, das ist ja eigentlich mein Taste, also mein Geschmack. Mhm. Aber es muss ja auch nicht so sein, dass der Gast genauso empfindet und sagt irgendwie, okay, ja, Salz gerade ist perfekt, sondern manchmal kann auch sein, dass er sagt, es ist zu fest, es ist für mich zu viel Salz oder zu wenig Salz und so weiter. Das ist schon ein Druck. Also, das habe ich eigentlich sehr, sehr spät zum Beispiel gemerkt. Man denkt immer, wenn man selbstständig ist, ist man der Chef und so weiter. Nein, der Gast ist eigentlich dann dein Chef. Weil wenn die Gäste zufrieden sind und wiederkommen, dann bist du auf einem guten Weg. Weil letztendlich machst du das nicht für dich, sondern du kochst für die Gäste und die sind dann, also du hast immer einen Chef. Das ist manchmal nervig, wirklich, manchmal nervt mich das. Und ich glaube, mit dem Bauernhof ist es so, ja, Druck weg. Aber trotzdem dem treu bleiben, was ich...
Genau, so klingt es.
Ja, was ich kenne und kann und so weiter, ja.
Dann wird es ja auch nicht immer unbedingt einfacher. Also wenn du dann jemand bist, der dann auch von Jahreszeiten abhängig ist und wenn du dann auch zum Beispiel Nutztiere hast oder du hast dann Gemüsegarten.
Ja, es wird dir nicht langweilig.
Das wird wahrscheinlich nicht langweilig.
Ja, aber man soll ja auch im Alter nicht, also nichts, gar nichts tun, das kann ich gar nicht. Mein Vater ist 92, der arbeitet immer noch im Garten im Pagot. Also das ist was Schönes, also das macht auch Spaß.
Gutes Stichwort, Pagot, denn da ging dein Leben los in Ostanatolien. Das ist ein kleines Dorf, 600 Kilometer östlich von Ankara, da gibt es jetzt nicht so viele Häuser. Inzwischen eine, wieso lachst du?
Nicht so viele Häuser.
Naja, ja, es gibt mittlerweile 6 Häuser, glaube ich. Oder gab es damals, oder?
Ja,
6 Häuser
Pagot,
gab
ja.
es damals in Pagot. Also das ist wirklich klein. Und deine Familie hingegen ist groß. 7 Geschwister seid ihr. Dein Vater ging Mitte der 60er Jahre nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Und die Familie blieb erstmal, deine Mutter blieb mit den Kindern dort in Pagot, in diesem kleinen Bauernhof mit, was hattet ihr? Hattet ihr Ziegen, hattet ihr, glaube ich, hattet ihr Kühe?
Wir hatten 2 Kühe, weiß ich noch, 2 Kühe, 3 Ziegen, 2 Schafe, ein Esel, ein paar Hühner.
Oh, Esel sind freundlich, oder?
Was
für liebe Tiere.
Ja, total, die tun dir nichts. Es ist so, ja...
Wir haben so große Zähne und kaum jemand sieht gut aus mit so großen Zähnen, aber Esel schon, finde ich, oder?
Ja.
Und diese tollen weichen.
Das war eine schöne bescheidene Kindheit, ja, auf unserem Bauernhof.
Nach deiner Kindheit befragt, hast du mal die schöne Antwort gegeben, ich zitiere jetzt frei, aber dass du erinnerst dich, nach Hause zu kommen, von der Schule zum Feigenbaum zu rennen und die noch von der Sonne warmen Feigen zu pflücken.
Ja.
Oh Gott.
Ja. Ja, das waren einfach wilde Feigen, ja, die hat keiner irgendwie gewässert, keiner hat sich drum gekümmert und die waren da und dann kommst du dann von der Schule, ob das Feigen waren oder aus unserem Garten, die Tomaten, wenn du eine Tomate runtergepflückt hast und die nur gewaschen hast und reingebissen hast und die waren noch so lauwarm von der Sonne und dazu hat die Mama so ein Fladenbrot gebacken. Dann beißt du in so einem warmen Fladenbrot, frisch gebacken und auch dazu trinkst du noch einen selbstgemachten Ayran, das ist so ein Joghurtgetränk. Das ist für mich Essen, das ist für mich, solche Sachen, solche Momente machen dich glücklich oder machen, sage ich jetzt mal, ja,
prägen
es gibt die Energie und auch macht, nee, das, sowas macht auch die Seele glücklich, ist wirklich so. Essen darf nicht kompliziert sein. Also vor allem für mich ist zum Beispiel gutes Essen, oft werde ich auch gefragt, was ist für dich das beste Essen und was ist für dich das beste Restaurant? Vergiss, das ist immer eine Momentsache. Das kann für einen Spaghetti Aglio Olio sein, wenn das passt, wenn alles passt, dann ist es das Essen. Und es kann aber auch ein tolles, keine Ahnung, Fleischgericht oder Fischgericht sein. Also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich nie vergesse, ich war vor 25 Jahren das erste Mal in New York, habe ich in einem Hotelrestaurant ein Kartoffelpüree gegessen. Wir reden vom Kartoffelpüree. Aber das war so gut, weil einfach, es hat nach Kartoffeln geschmeckt, nach Butter geschmeckt, es war super. Ich werde das nie vergessen. Ja, weil es einfach wahrscheinlich, ich war im Urlaub, mir ging's gut, die Stimmung war gut und das Essen war lecker und dann hast du eine Sache, wo du sagst, boah, was ist das denn jetzt auf einmal? Das ist so ein Gaumenkick, sage ich jetzt mal. Und deswegen muss gutes Essen nicht kompliziert sein und auch so, wenn du gerne kochst, lieber gute Produkte kaufen, lieber weniger kaufen, das Wenige richtig kaufen, das ist auch wichtig, weil du da nicht sparen und dann einfach zubereiten, wenn es passt, ist es reicht doch schon.
Das, was du beschrieben hast mit deiner Mutter, die hat nicht wie viele Instagram-Content-Creator ein Fladenbrot gemacht, weil sie Lust darauf hatte, sondern es gab einfach definitiv auch gar keinen Laden bei euch, um das zu kaufen, sondern all diese Sachen.
Wir waren Selbstversorger.
Ihr wart Selbstversorger.
Wir waren Selbstversorger. Also wir haben halt Tiere gehabt, Mama hat halt Butter selber hergestellt, Joghurt selber hergestellt, Käse selber hergestellt. Dann wurde zweimal in der Woche auch gebacken. Wir haben selber auch Weizen angebaut. Es war halt einfach so. Und das war's dann. Fleisch gab's, lass mal, zwei, drei, ja, viermal ist schon viel. Eigentlich zwei, dreimal im Jahr, wenn überhaupt.
Wenn dein Vater kam wahrscheinlich.
Wenn dein Vater kam, ja, das war, oder es hat, wenn jemand halt ein Tier geopfert hat und das Fleisch halt dann an die Leute verteilt hat, war, das hat man halt im Dorf gemacht oder in der Nachbarschaft. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also wir haben uns überwiegend eigentlich vegetarisch ernährt. Trotzdem sind wir groß geworden, trotzdem sind wir älter geworden und so weiter. Also man muss, ich sag mal, wir haben das auch nicht vermisst. Also es war nicht so, natürlich haben wir das genossen, wenn es da war. Aber wenn es nicht da war, haben wir dann auch, waren wir auch mit dem Linseneintopf oder Kichererbseneintopf auch zufrieden.
Feuerkartoffeln.
Ah, Kartoffelstampfen von Mama, ja, war lecker, ja. Kartoffeln einfach in Feuer reingeschmissen, in Glut und dann gepellt.
Also es gab keinen Herd, es gab keinen Ofen, es gab ein offenes Feuer, ja, ne, oder Ofen Feuer. Später ja. Wahrscheinlich.
Da gab es halt nur drei Steine und da haben sie dann einen Topf draufgestellt.
Es gibt diese Schüssel nach wie vor, die, was ist das? Das ist wie so ein Blech, das deine Mutter damals benutzt
Saç
hat.
Saç heißt es, Saç auf Türkisch und das ist eigentlich Wok. Wok halt, wenn du einfach ganz normal Wok anders umdrehst. Dann hast du ja so eine Wölbung, ne? Ja. Wie so ein Dom ist das dann. Und da haben sie dann ganz dünne Jufka-Fladenbrot draufgebacken, ja.
Okay.
Und dann, wenn du wieder umgedreht hast, hast du einen Bock gehabt und dann konntest du halt dann da drin irgendwie Kichererbsen-Ragout kochen oder Kartoffel-Ragout, je nachdem, was du da gemacht hast.
Das ist jetzt aus heutiger Sicht für Menschen wie mich, die völlig degeneriert sind, ist das so, hat das sowas, ich romantisiere das total. Aber das war damals einfach Standard bei euch, ne? Das ist das einfach so, Standard, wie, ja. Wie es deiner Mutter beigebracht wurde und wie sie es dann umgesetzt hat und wie sie eine mit sich achtköpfige Familie, wenn niemand zu Besuch kam.
Aber weißt du was? Es war so, wie du das sagst, früher war das für uns normal. Mittlerweile, wenn ich dann im Pago bin, ist das so, dass wir das zum Beispiel, da wird in so einem Kessel, in dem Saç sozusagen, gibt's dann so ein Fleischragout, ne? Mittlerweile, ja. Ne? Ja, kann man doch sich Fleisch nicht leisten. Und dann sind dann irgendwie 10, 15 Leute um diese Feuerstelle. Und dann kocht man da gemeinsam das Essen. Mittlerweile wird das zelebriert und sogar als, das gilt dann als Event bei uns dann. Eigentlich auch schön, ne? Das ist so.
Das ist so eine Tradition geworden.
Es ist so Tradition geworden, ja. Also was früher für dich normal war, ist jetzt eigentlich nicht mehr normal, aber weil es damals normal war, tust du sozusagen zelebrieren. Du machst das irgendwie so, wie so ein Event, musst du dir das vorstellen. Ne? Dann rufen wir die Cousine an oder den Onkel an, dann kommen die alle, dann sitzen wir 10, 15 Leute um diesen riesen Wok. Und irgendwann, wenn das Fleisch fertig ist und wenn das Gericht fertig ist, kriegt jeder darf da hingehen und sich seine Portion dann rausnehmen. Ist doch schön, oder?
Das klingt wirklich gut. Und so wird es auch am Leben gehalten.
Ja.
Es wuchsen dort in eurem Garten Aprikosen, Mandeln?
Naja, also es waren halt dann so Obstbäume hatten wir, wie Kirschen, Aprikosen, Äpfel, Walnussbäume und Bittermandeln.
Mhm.
Die Bittermandeln haben wir nie gegessen als Kind, aber die Walnüsse war zum Beispiel so, dass die Mama, die haben die Kerne rausgenommen, die haben wir dann im Winter gegessen, weil die haben gesagt, immer, dass es sehr gesund ist. Ja. Ne? Es ist ja, weil braucht so ein bisschen auch so ne, Vitamine und so weiter, auch im Winter. Und so Aprikosen und Kirschen und Äpfel und so weiter, die wurden dann getrocknet und wurden dann auch im Winter halt dann damit halt dann irgendwas gemacht. Weiß ich noch, Mama hat immer ein, das ist echt ein eigentlich mächtiges Gericht, aber im Winter war das super lecker. Da hat sie einfach Butter aufgeschäumt, getrocknete Aprikosen, kleingeschnitten, reingeschmissen in die Butter, Walnüsse hat sie dazu gegeben und ein paar Salbeiblätter. Und dann haben wir das mit Joghurt, dann hat sie dann anschließend das auf dem Joghurt drauf verteilt und das Ganze mit Fladenbrot gegessen. Das war unser Abendessen zum Beispiel. Aber das war lecker.
Na, das klingt total lecker.
Ja, das war so einfach, aber es war lecker. Und es ist, da ist ein Sattmacher drin, ist Joghurt, ist gesund. Du hast Brot, okay, ist selbst gemacht, ist auch in Ordnung. Und das Brot war meistens ja auch, hat sie auch mal ab und zu auch aus dem Sauerteig gemacht. Also, das waren so Sachen, so ganz einfach. Aber die Produkte, das waren alles Bioprodukte, die wir da.
Na ja, klar, aber es gab ja nichts anderes.
Es gab nichts anderes und es war, also ich sage mal, ich glaube, ich habe eine gute Gene jetzt. Ich kann meine gute Gene weitergeben, weil es einfach, weil wir uns immer gesund ernährt haben, ja.
Bioprodukte sagst du auch deswegen, weil natürlich es wurden da keine Pestizide eingesetzt, wie wir sie heute kennen. Aber gab es denn auch, abgesehen von zu kalten Wintern beispielsweise oder zu langen Wintern, gab es Schädlinge, die...
Ja. Gab's,
die ihr absammeln musste, ja. Oder wie ist das gelaufen?
Ja, gab's zum Beispiel ab und zu gab's so Heuschreckenplagen. Wir haben dann teilweise gar keinen Weizen gehabt und dann hast du natürlich Probleme gehabt im Winter, weil du hast ja dann kein Mehl. Das haben wir schon gehabt. Oder es gab manchmal auch Jahre, wo die Obstbäume gar keine Früchte getragen haben, hast du auch gehabt. Und dann musste die Mama halt dann gucken, dass sie halt dann das alles so geschickt dosiert, dass wir halt dann auch im Winter genug zu essen haben, ne? Klar haben wir auch was eingekauft, wie Linsen und so weiter. Das haben wir zum Beispiel nicht selber angebaut. Linsen, Kichererbsen, solche Sachen hat sie dann auch gekauft. Wenn der Papa halt dann Geld geschickt hat, dann ist sie da auch alle 3 Monate einkaufen gegangen, hat sie dann einen großen Einkauf gemacht und hat sie dann gelagert. Aber so frische Sachen und so weiter, die gab's dann im Winter nicht. Also wenn nichts Getrocknetes da war, dann hast du halt dann viel mehr Eintöpfe gegessen, ja.
Was hat sie noch in die Glut geworfen? Ich erinnere mich, also da waren einmal die Kartoffeln, die wahrscheinlich
Zwiebeln,
dann draußen, also dass
Auberginen.
Sie dann, ja, Auberginen, ja, also dass die Schale halt dann, schwarz, ja, ist, sodass die, ja, Schale ab, so wie man, ja, im Ofen würde man es ähnlich machen wahrscheinlich. Ja. Rote Beete
hat sie.
Wie hat sie die zubereitet?
Einfach da reingeschmissen. Also wir haben auch keine Alufolie
in
gehabt.
In die Glut
rein und dann ein bisschen gewartet. Was heißt ein bisschen gewartet? Sondern einfach nach einer Stunde rausgenommen und dann geschält und klein geschnitten. Ein bisschen angemacht und gegessen, das war's dann. Mit getrockneter Minze zum Beispiel hat sie angemacht, das Ganze, weil wir Minze selber angebaut haben. Ja. Da hat sie dann getrocknet und im Winter hast du zum Beispiel das gehabt. Also im Sommer war das so, im Sommer waren meistens, haben wir so schnelle Gerichte gegessen. Ne? Also war Rote Beete sowas, Rote Beete, Kartoffeln und Zwiebeln und so weiter, das haben wir eher im Winter gegessen. Und im Sommer hat sie dann mehr so schnelle Sachen gemacht, die man dann auch in diesem Satch dann garen kann, ja. Ab und zu gab's, hat sie auch dann einfach nur Auberginescheiben so auf dem Grill gelegt und so weiter. Dann haben wir das genommen, also klein geschnitten.
Gab es Seen? Drunter. Habt ihr Süßwasserfische gehabt?
Da gab's Flüsse und so weiter. Aber wie konnten denn, waren ja Kinder, mit wem soll sie denn da angeln gehen? Meine Mutter geht bestimmt nicht angeln.
Nein, aber ihr?
Als, ja, wir als Kinder sind irgendwann rausgegangen, aber das ist ja wie, muss erstmal was fangen. Aber ab und zu haben wir auch mal Fisch geangelt, da gab es dann immer Barsche, Forellen und Saiblinge, aber Wildfangsaiblinge, ne? nicht keine gezüchteten. Mhm. Und so, ja. Aber das ist, davon kannst du ja nicht. Nein. Irgendwie, es geht ja nicht.
Wie schmeckt wilder Rhabarber?
Wilder Rhabarber ist erstens sehr grün, holzig bisschen. Und sehr sauer.
Wie bereitest du den zu oder da, überhaupt?
Wir haben gar nicht den zu, wir haben den einfach genommen,
mit dem Geschirr
reingebissen.
Ja.
Also wir haben ab und zu, haben, wenn wir Zucker hatten, haben wir ein bisschen Zucker eingetaucht, aber eigentlich so wild einfach so abgebissen. Einfach raus. Also es wurde auch nicht so, jetzt würde ich den Rhabarber natürlich ganz anders zubereiten, aber damals, wir wussten, dass man kann die Pflanze essen. Dann haben wir die einfach abgemacht, ein bisschen runtergeschält und dann reingebissen. Und war immer so sehr sauer. Und das war, aber weiß ich noch, es war immer so, ab Mai war das. Ab Mitte, Ende Mai ging das los. War, wuchs es einfach so, ne? Und dann habe ich irgendwann in Deutschland gesehen, okay, ab Mitte Februar gibt's schon Rhabarber. Sag ich, wie geht das denn? Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist ein Zuchtrhabarber, der echte wilde. Also ich kenne eigentlich den echten Rhabarber. Der echte wilde Rhabarber wächst ja ab Mai, also ab Mitte Mai. Und das, was wir eigentlich kennen, diesen Erdbeer- oder Himbeer-Rhabarber, sagt man dazu, der ist ja gezüchtet. Der hat ja, der hat einfach auch sehr sauer, aber er hat mit dem echten wilden Rhabarber nichts zu tun.
Deine Eltern haben sich viel Zeit gelassen, um wieder zusammenzuziehen. Also dein Vater ist Mitte der 60er, 66 ist er nach München gegangen und deine Mutter ist mit euch 86, also 20 Jahre später gekommen. Es hatte verschiedene Gründe. Einmal, ihr Kinder wart auch in einem Alter, wo man dann überlegt, okay, wie geht das weiter? Was für eine Art von Ausbildung werdet ihr haben? Es gab politische Unruhen in der Region und deswegen war es für euch alle der beste Move. Der beste Move, oh, wie rede ich denn? Ich bin so wahnsinnig.
Super. Sind bei True Survive übrigens.
Ja. Toll, der beste Move, nach München zu kommen. Alles klar. Schokolade kanntest du ja, wahrscheinlich hättest du die auch so gekannt, aber weil dein Vater, wenn er einmal im Jahr kam und im Winterurlaub oder er frei hatte und er auch Lebensmittel mitbrachte, hat er euch auch immer Schokolade mitgebracht. Aber wie war das nun, als ihr in diesem für euch fremden Land wart, in diesem kalten Deutschland, in diesem München mit all seinen Straßen und Autos und wahrscheinlich auch dem Weihnachtsschmuck, ihr seid zur Weihnachtszeit gekommen, das muss ja ein totaler, was war das, ein Kulturschock gewesen sein.
Ja, also als wir damals Pagu verlassen haben, war das so, ja, es war Spätherbst, es roch noch schön, also wir hatten noch irgendwie, war noch, weiß ich noch, Mama hatte die Zwiebeln noch nicht ganz verräumt gehabt, die Äpfel, es war, hingen noch Äpfel an den Bäumen und so weiter. Und dann sind wir nach Istanbul, von Istanbul nach Deutschland. Also bei mir war das so, die Vorfreude natürlich auf den Vater war riesig, ja, aber es ging ja schon los, als wir dann auf das erste Mal einkaufen waren, waren auf einmal ganz andere Produkte, sage ich jetzt mal, in den Regalen, die kannte ich teilweise überhaupt gar nicht.
Woran denkst du?
Naja, gut, also so Banane, Mango und solche Sachen, also die wusste ich, also Sellerie, keine Ahnung, was Sellerie ist, das habe ich in Deutschland jetzt kennengelernt. Und auf einmal rote Zwiebeln, also wie, es gibt rote Zwiebeln, ich kann nur die weißen Zwiebeln, solche Sachen.
Weißt du noch, wie, du hast ja vorhin erwähnt, so erste, also bestimmte Essen, die so eindrücklich bleiben. Ich weiß nämlich noch, als ich die erste Kiwi aß, die es auch ganz lange nicht gab und plötzlich gab es dann so erste Kiwis. Also wenn man etwas so bewusst zum ersten Mal isst, da kann man ja sehr enttäuscht sein oder sehr überrascht. Oder sehr verliebt auch in so einen Geschmack, ja, in so ein Aroma.
Also bei Banane weiß ich zum Beispiel noch, ich habe Bananen geliebt. Weil ich Bananen weiß ich nicht. Irgendwie Bananen wird da reingebissen und habe gesagt, wow, was?
Weich,
was für ein
süß,
Geschmack, ja, süß. Und das war echt, das war toll. Was war noch, was Obst angeht? Orange oder Clementinen, das wusste ich, das haben wir auch ab und zu gegessen bei uns. Aber was war noch? Apfel haben wir auch gegessen. Also eigentlich war schon Banane so. Das Obst überhaupt, was wir halt dann so gegessen haben. Später sieht es natürlich, ist viel mehr dazugekommen, aber als Kind war schon die Banane, ja. Aber auf der anderen Seite bist du auch dann, zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst und dann gehst du durch und dann siehst du die Wursttheke und sagst, was ist das denn? Das kannten wir gar nicht, ne? Also irgendwie, ob das jetzt Gelbwurst ist, Presssack ist, Bayern ist oder Leberkäse ist oder Schinken und so. Ich habe dann immer gesagt, was? Das ist doch alles roh, wie kann man sowas essen? Ja, aber das war zum Beispiel Kulturschock, ja. Das ist auch so viele Käsesorten und so weiter, das kannten wir ja gar nicht. Bei uns gab es ja immer eigentlich meistens ja nur Feta oder was gab's noch? Eigentlich gab's ja nur Feta, das haben wir ja selber hergestellt und fertig. Ja, das ist schon so, wo du sagst, wow, also du machst dann auf einmal, sagst so, wow, was ist das? Das verstehe ich nicht, was das kenne ich nicht. Das ist ein Wahnsinn, das ist...
Das muss auch für deine Mutter eine Umstellung gewesen sein, die euch weiterhin natürlich, deren Job es war, euch zu verpflegen. Und sie wirkt ja wie eine sehr, sehr, sehr erfahrene, fantasievolle Köchin. Die Frage ist nur, wenn du jetzt nicht mehr rausgehen kannst in den Garten, um es zu holen, brauchst du deine Wege? Brauchst
Richtig.
Du deine neuen Bezugsquellen?
Richtig, ne? Wir sind einmal die Woche einkaufen gegangen, haben wir einen großen Einkauf gemacht hier in München. Und es ist halt so, dadurch, dass die zum Beispiel die Produkte nicht kannten, haben sie immer in türkischen Lebensmittelgeschäften gekauft. Das ist halt einfach so, weil in der Community haben sie sich halt einfach sicher gefühlt. Und dann sind wir da hingegangen, haben wir dann gekauft, ob das jetzt, egal ob das jetzt trockene Sachen waren oder ob das frische Sachen waren. Und es hat auch ein bisschen auch mit der Sprache was zu tun gehabt, glaube ich. Und das war, die haben halt, meine Mutter hat damals überhaupt kein Deutsch gesprochen. Und da konnte sie halt mit den ganzen Verkäufer und Verkäuferinnen halt sich austauschen, ne? Und das war also, das hat ihr so eine Sicherheit gegeben. Wo ich, sage ich jetzt mal, sehr lange in Deutschland lebe und sage ich jetzt mal auch mal das Ganze von der anderen Seite sehe, sage ich, okay, schade, eigentlich hätte sie auch mal ruhig mal in einem deutschen Supermarkt kaufen können, das wäre für sie auch gut. Und aber das ist das, wenn du halt die Sprache nicht beherrschst und nur das, was du kannst und kennst und nur damit arbeiten willst oder kochen willst, dann musst du natürlich dann halt dann in der Community bleiben, ja.
Du hast deutsche Gerichte wahrscheinlich über Freunde, kann ich mir vorstellen, kennengelernt, oder?
Naja, bei mir war das so, also Leberkäse zum Beispiel habe ich mir immer morgens, wenn ich in die Schule gegangen bin, immer so ein Leberkäse mit Senf, habe ich mir gekauft. Und dann, das war bei uns, ja, in der Schule ein bisschen, auch dann später im Freizeitheim zum Beispiel, haben wir auch oft zusammen gekocht mit den Erziehern dort. Ab und zu haben wir türkisch gekocht, ab und zu haben wir auch nicht türkisch gekocht. Es gab halt zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Das ist jetzt auch kein typisch deutsches Gericht, aber wir haben mal halt sowas gemacht. Dann gab es halt die Woche drauf, haben wir zum Beispiel Köfte gekocht, ja, oder Köfte gebraten. Und dann gab es dann, bei mir ging es dann schon los. Dann hatte ich einen Kumpel im Teenageralter, der Daniel. Und mit den Eltern von ihm zum Beispiel sind wir öfter essen gegangen. Und da habe ich zum Beispiel Spätzle mit Soße kennengelernt. Oder das habe ich dann gegessen. Das war lecker. Oder Kalbsrahm-Gulasch mit Spätzle und Soße. Solche Sachen habe ich dann, wir waren auf einmal dann in so Wirtshäusern, und dann gab es dann in der Schule, in der Hauswirtschaftsunterricht haben wir auch öfter Deutsch gekocht oder international gekocht, und dann habe ich dann eh schon mit der Ausbildung begonnen, ja. Ich war auch immer offen dafür, also ich wollte auch mal was Neues ausprobieren und so. Zu Hause haben wir uns immer sehr, klar, nur türkisch uns ernährt oder es wurde nur türkisch gekocht, aber draußen war ich schon auch für neue Geschmäcker offen, ja. Nur mit Sushi hat das sehr, sehr lange gedauert. Ja. Rohem Fisch habe ich ja schon am Anfang Probleme gehabt, ja.
Hast du gejobbt als Schüler?
Ja. Ich bin mit 10 nach Deutschland, mit 13 habe ich Zeitungen ausgetragen, nach der Schule immer. Und dann mit 14 habe ich dann mit der Ausbildung begonnen. Ja, ich habe immer schon gearbeitet.
In der Schule habt ihr Hauswirtschaftslehre gehabt. Ja. Dort hast du gemerkt, wie gerne du kochst, was du zu Hause gar nicht unbedingt so gemacht hast. Also es ist jetzt nicht so, dass du deiner Mutter, dass du nun das Kind warst, das immer hinter ihr stand in der Küche. Ihr habt wahrscheinlich alle ein bisschen geholfen, kann ich mir vorstellen. Aber du warst jetzt noch nicht du wusstest auch gar nicht, dass Kochen Beruf ist, dass Männer kochen können, ne? Also im Sinne von, dass man dafür bezahlt wird.
Nein, aber ich habe das schon gesehen in Restaurants, dass auch Männer gekocht haben. Also als Köche, sage ich jetzt mal, das Essen rausgegeben haben oder hinterm Herd standen. Aber ich wusste nicht, dass man in Deutschland diesen Beruf Koch ausüben kann. Ah, ja. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung, irgendwelche Leute kochen, aber meistens sind es ja die Frauen. Mein Bild war ja immer so, Frauen kochen. Frauen sind dazu da, dass das Essen auf den Tisch kommt. Eigentlich total blöd, aber ich war ja auch da Kind, mein Gott, kann man, glaube ich, mir auch nicht übel nehmen.
Nein, das ist auch bei vielen, also es ist ja bis heute noch bei vielen so. Und viele Menschen machen das auch gerne, auch viele Frauen machen das gerne.
Ja, aber auch aus dem Kulturkreis, wo ich herkomme, war ja auch, sage ich jetzt mal, der Beruf Koch ist ja auch nicht hoch angesehen. Ne? Und als ich gesagt habe, ich will Koch werden, dann haben die erst schon in der Familie schon gesagt, was, Koch? Bei uns kochen doch eigentlich nur die Frauen. Und was, du bist jetzt in Deutschland und willst einen Beruf Koch lernen? Wieso lernst du nicht was anderes? Warum wirst du nicht Maler, Automechaniker, Elektriker und so weiter. Also das Verständnis für meine Berufswahl war minimal, also eigentlich überhaupt gar nicht da. Also
hattest du denn das Selbstbewusstsein, dagegen zu halten?
Das hat mich schon gestört, weil ich musste mich immer rechtfertigen, warum ich Koch werden will. Auf der anderen Seite konnte ich denen die erste Zeit, sagen wir mal das erste Jahr, konnte ich denen, sage ich jetzt mal, keine richtige Antwort geben, weil ich selber davon wenig Ahnung hatte. Ich habe ja über diesen Beruf ja mir gar keine Informationen geholt. Aber dann ab dem zweiten Lehrjahr war das so, das hat mir so viel Spaß gemacht, dann habe ich gesagt, ach, lass doch, ich will einfach, mir macht das Spaß und ich habe Freude daran und fertig. Und dann haben sie dann irgendwann angefangen, mich da, sage ich jetzt mal, ein bisschen mit der Stichelei haben sie dann aufgehört, ja. Mhm. Aber später, es ging eigentlich noch weiter, es ist ja nicht nur mit der Ausbildung, sondern auch später, als ich dann in diversen Sternrestaurants gearbeitet habe, war auch so, dass das auch, zum Beispiel mein Bruder, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, der hat dann, ich habe immer 14, 16 Stunden gearbeitet und habe 1400 Mark damals verdient, ja. Dann hat er zu mir gesagt, und er hat als Elektriker schon damals fast 3000 Mark verdient. Dann hat er gesagt, sag mal, bist du blöd? Lässt du dich ausnutzen? Du arbeitest so viel für das Geld. Komm, arbeite für mich, ich gebe dir das Geld. Und es hat mir schon wehgetan, weil er hat nicht verstanden, was ich wollte. Das war in einem Zwei-Sterne-Restaurant. Ich wollte da unbedingt arbeiten, ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte was dazulernen. Und Geld war für mich egal. Ich habe gesagt, ist mir wurscht, das ist mir nicht wichtig. Und er hat das aber aus anderem Augenwinkel gesehen. Er hat immer gesagt, okay, wer arbeitet so viel, warum verdient er nicht so viel? Aber mein Ziel war, so viel wie möglich mitzunehmen, weil mein Ziel war, mit 25 Küchenchef zu werden. Und wenn ich Küchenchef bin und eine Mannschaft leite, muss ich Ahnung davon haben. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, habe ich gesagt, du verdienst jetzt noch mehr Geld. Aber warte mal ab, lass uns mal in 10 Jahren verdiene ich doppelt so viel wie du. Und dann hat er mich ausgelacht.
Hat das funktioniert? Ja, ein bisschen mehr sogar.
Funktioniert,
ne?
Ja. Ja. Und dann irgendwann kam er aber auch zu mir. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Irgendwann kam er, ich weiß, ich habe dich damals ausgelacht, aber du hast recht gehabt.
Nein, ja. Toll. Ich glaube auch, dass deine Eltern kamen nie in der Zeit, ne? In diesen 3 Jahren, in diesen 3 Ausbildungsjahren kamen sie nicht in das Restaurant.
Nee, die haben mich nie besucht. Und ja, ich habe mir schon ab und zu mal gewünscht, dass sie kommen, aber meine Eltern, ach, das ist eigentlich traurig, aber meine Eltern haben noch nie bei mir jetzt in meinem Gourmet-Restaurant, im Fine Dining, im Pago gegessen, immer noch nicht gegessen. Nee.
Das kann nicht sein, ja. Du hast das Restaurant nach deiner Herkunft genannt.
Ja, die waren da, aber die haben nie gegessen. Ich habe gesagt, kommt doch mal zum Essen. Dann sagen die, nee, wir fühlen uns da nicht wohl, weil das ist so ein bisschen, das ist nicht unsere Preiskategorie und Klasse und wir wissen gar nicht, wir schämen uns, weil das nur...
Wie schade.
Ja, aber da kannst du mal sehen, eigentlich wie traurig auf der anderen Seite, was sie für ein Selbstbewusstsein haben. Wahrscheinlich ist es so, dass mein Vater, es war auch so, als wir damals nach Deutschland gekommen sind, hat er immer gesagt, wir sind hier in der Minderheit, wir sind Ausländer, wir sind Fremde hier, wir sind Gäste hier, benimmt euch bitte anständig und auch wenn die anderen mal im Unrecht sind, gebt denen, die sollen ruhig das Gefühl haben, dass sie im Recht sind, zieht euch einfach den Kopf ein und geht weiter. Aber das ist nicht richtig, das ist ein Fehler und das denkt er wahrscheinlich immer noch so nach dem Motto, die Leute, die in dem Restaurant von meinem Sohn speisen oder dinieren, die sind besser als wir. Ja, und eigentlich ist es traurig.
Schade.
Eigentlich schade, ja. Und das kriegst du auch nicht weg aus den Köpfen. Das ist zu spät. Und das habe ich für mich zum Beispiel, ich habe auch lange damit gekämpft, weil er hat uns immer das Gefühl gegeben, wir sind Fremde hier, wir müssen aufpassen, wir dürfen keinen Mist bauen und so weiter. Das ist auch Druck, was du in dir hast. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, wenn du im Recht bist, bist du im Recht. Und wenn der andere im Unrecht ist, dann ist der im Unrecht. Dann musst du dich einfach wehren und nicht immer den unteren Weg gehen. Und das war aber schon, also es hat mich sehr, sehr, sehr lange mitgenommen. Also beschäftigt und auch musste immer aufpassen und immer kämpfen. Ja.
Das wurde ja auch in der Presse immer wieder mal ein bisschen massiver, mal ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Aber jetzt so der erste türkische Sternekoch oder gibt es jetzt irgendwas mit Döner, irgendwelche ne, diese ja, Anspielungen,
ich weiß
diese,
auch, was du hinaus willst,
diese ja. Klischees.
Damals haben sie gesagt, okay, ja, gibt es jetzt bald einen Sterne-Döner im Le Canard? Das ist natürlich das hat mich schon getroffen, weil ich habe nie die türkische Küche gelernt, sondern ich habe die bayerische Küche gelernt. Dann war ich in diversen Top, wirklich in den besten Restaurants Deutschlands, habe dann mein Handwerk verfeinert, bin besser geworden und so weiter. Und dann bist du dann auf einmal auf einen Döner reduziert und das hat mich schon sehr gestört. Aber auf der anderen Seite war das so für mich auch ein Ansporn.
Wollte ich gerade sagen. Also nicht, dass ich es dadurch gut heiße, überhaupt nicht. Ich denke, ich hätte mich gefreut, es wäre dir nicht passiert. Aber du wirkst so, als hättest du gesagt, wisst ihr was, und jetzt erst recht.
Ja, ich bin einfach so einer, wenn ich dann irgendwie enttäuscht bin, wenn man mich beleidigt oder wenn ich das Gefühl habe, man behandelt mich jetzt zu Unrecht oder schiebt in so eine Klischee-Rolle rein, da werde ich sauer. Aber auf der anderen Seite packt mich so der Ehrgeiz, dass ich sage, okay, jetzt zeige ich es euch recht. Und das war auch der Fall. Und die das geschrieben haben, die sind dann später gekommen und haben sich dann bei mir entschuldigt, weil ich das so frech fand von denen und haben gesagt, ja, das war blöd, wir wollten ein bisschen Werbung für dich machen, aber das war auch blöd, ja, im Nachhinein tut uns das leid und das ist gut so.
Werbung.
Aber schön einteilen, Bettina, war der Satz, den ich auf immer mit Tante Inge verbinde. Tante Inge, einer Freundin meiner Mutter, hatte als Mensch sicherlich einige Vorzüge, bestimmt, aber mich interessierte nur dieser. Bei jedem Besuch schenkte sie mir eine große Tafel Schokolade. Nur für mich. Na klar teile ich mir die ein, sagte ich jedes Mal wie ein Roboter und verschwand sofort in meinem Zimmer. Dieses Geschenk unterflog den Radar meiner Mutter. Sie bekam das nur selten mit und somit hatte ich die alleinige Entscheidungsgewalt über diesen Schatz. Ich schob dann eine Hörspielkassette in meinen Rekorder, legte mich mit einem Kissen unter meinen Schreibtisch, machte das Licht aus, drückte auf Start und verputzte genüsslich Stück für Stück eine ganze Tafel Schokolade. Ja, ich habe es überlebt. Mehr noch, ich habe mit der Zeit gelernt, mich zu disziplinieren, woran ich mich aber eben auch als erwachsene Frau noch erinnern muss. Immer wieder aufs Neue. Denn machen wir uns nichts vor, auch heute noch könnte ich mich unter den Schreibtisch legen und eine ganze Tafel verputzen. Ich und Ute aus der Steiermark sind da aus demselben Holz. Sie schreibt mir Folgendes. Liebe Bettina, ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts. Ich habe Spotify durchsucht nach Podcasts, in denen Barbara Schöneberger zu Gast war, und da fand ich Toast Hawaii und bin geblieben. Meine Lieblingsfolge ist jene mit Sandra Maischberger. Das ist auch wirklich lustig und sie pickt hier auch wirklich einen der lustigsten Parts raus. Ihre Geschichte mit Partygast Frauke hat mich so sehr zum Lachen gebracht, mich übrigens damals auch, dass Passanten mich komisch anschauten. Falls Sie die noch nicht kennen, diese Passage, dann können Sie die jederzeit noch nachhören. So, jetzt gehe ich zurück in Utes E-Mail. Aber jetzt zu meiner Geschichte mit DM Bio. Ich habe leider keine Kontrolle über mich, wenn es um Süßigkeiten geht. Eine offene Packung bedeutet eine leere Packung. Und das sind immer ganz schön große Packungen, daher gar nicht erst anfangen mit dem Zeug. Und dann bin ich heute bei DM und was sehe ich da? Vorweihnachtliche Naschereien in kleinen Verpackungen. In Tüten, Klammer auf, Sackerl, sagen wir in Österreich, mit 30 Gramm oder 50 Gramm. Genau richtig für Leute wie mich ohne Bremse. Ich darf mir halt nicht mehr als eine Tüte kaufen. Ganz herzliche Grüße aus der Steiermark. Ute, herzliche Grüße zurück nach Österreich und danke für die Nachricht. Die liebe Ute profitierte ganz klar von den DM-Bio-Artikeln für das Selbstgestalten von Adventskalendern. Dafür gab's die kleineren Größen. In einigen Märkten werdet ihr mit etwas Glück noch Artikel für diese Do-It-Yourself-Adventskalender finden. Die sind aber eben sehr beliebt und daher auch schnell ausverkauft. Das sind saisonale, limitierte Produkte. Übrigens könnt ihr ganz easy online sehen, ob es die in eurem Markt noch gibt. Einfach auf dm.de nachschauen. Ich stehe ja momentan besonders auf die DM Bio Dinkel Speculatius Mini. Das ist zwar eine 150-Gramm-Packung, aber die Kekse sind fein klein. Ich drehe somit Utes Gedanken um. Ich kaufe die normal große Packung, esse aber viele kleine Kekse und habe somit das Gefühl eines maßvolleren Genusses. Gut, ne? Und jetzt zurück zum Gespräch. Greif mal bitte unter deinen Stuhl. Den Topf musst du hervorziehen. Und jetzt süß. Zieh mal bitte den ersten Begriff. Was steht da drauf?
Gewürze.
Okay, aber dann können wir ja schon, das ist ja schön, da reiben sich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer nämlich die Hände und notieren gerade. Du hast in dem aktuellen Buch, das du geschrieben hast, Mediterran Express, steht schon auf dem Titel irre viele Rezepte, ich glaube 80 Rezepte, 30 Minuten und maximal 5 bis 7 Zutaten.
So. Frische Zutaten, genau.
Frische Zutaten, aber du hast oder du wünschst dir, dass die Leserinnen und Leser sowieso schon eine Standardausstattung zu Hause haben und dazu werden wir wahrscheinlich richtig auch Gewürze gehören.
Richtig.
Nämlich welche?
Also für mich gehört in als Basic immer eine gute Currymischung. Curry ist für mich wichtig. Dann, was ich toll finde, ist ein Ras el Hanout oder Garam Masala. Kann man auch beides haben.
Was ist das?
Garam Masala ist eine indische Gewürzmischung. Mhm. Kreuzkümmel ist da drinnen, da ist auch Zwiebel, Knoblauch ist da drinnen, Pfeffer, schwarzer Pfeffer ist drinnen, Fenchelsamen ist drinnen. Dann bin ich zum Beispiel ein Riesenfan von Dukka. Dukka ist eine äthiopische Gewürzmischung, bestehend aus 21 Gewürzen. Da ist zum Beispiel Kichererbsenmehl drinnen, Sesam, Minze ist da drinnen, Pfeffer, ganz wenig Kreuzkümmel, Piment ist da drinnen unter anderem. Und wenn du die hast zu Hause, was du noch haben kannst, ein bisschen Cayenne, okay, Cayenne ist für mich zum Beispiel, Cayenne-Pfeffer ist für mich ein Monogewürz. Ich rede jetzt von richtig hochwertigen Gewürzmischungen mit Garam Masala, Ras el Hanout. Ras el Hanout, das Gewürz überhaupt aus Marokko, das durften ja nur, wirklich nur der Koch vom Königshaus durfte das benutzen. Wenn die anderen Köche das benutzt haben oder Familien, wo gab's ja da Todesstrafe drauf, ganz schlimm. Ja, solche Sachen liebe ich. Oder Vaduvan zum Beispiel ist auch eine super, gut, das ist schon ein bisschen speziell, aber das müsst ihr nicht kaufen, aber die anderen Sachen könnt ihr ruhig wirklich zu Hause haben.
Ja. Das heißt, das ist ja im Grunde schon diese Gewürzmischung bedeutet, genau, ja, dass da schon Vorarbeit im Grunde geleistet wurde. Das heißt, ich muss mir nicht, Kreuzkümmel hat man wahrscheinlich sowieso zu Hause und Chili und Curry und
Also es gibt, wir unterscheiden das in Monogewürze, das sind immer die einzelnen, also zum Beispiel Kreuzkümmel ist ein Monogewürz, ja, und dann gibt es Gewürzmischungen,
genau.
Curry zum Beispiel, ist kein Monogewürz. Nee. Curry ist ja...
Also bei vielen Mischungen einfach drin auch,
nein,
ne?
aus 21 oder 20, 21 Monogewürzen mischst du das zusammen, dann hast du ein Curry zum Beispiel. Ja, beim Dukka ist es genauso, beim Garam Masala, Ras el Hanout, solche Sachen, ja.
Also auch Bharat habe ich jetzt gehört. Bharat ist auch eine Gewürzmischung.
Ja, Bharat ist Gewürz. Ich habe auch eine eigene Gewürzmischung, die ich immer, das eine heißt Pago, das nächste nenne ich osmanische Zauber und so weiter. Dann habe ich Levante, dann habe ich Black Sea. Also ich habe auch eine eigene Gewürzmischung, ja.
Gut, Gewürze. Dann bitte der nächste Begriff.
Der nächste Begriff. Die schicken Sachen für gut.
Oh, die schicken Sachen.
Was ist das? Das möchte ich nicht. Die schicken Sachen für gut.
Okay. Die schicken Sachen für gut ist, dass man, naja, das bezieht sich, glaube ich, eher auf so, das habe ich, da habe ich eher gemeint, so die privat, der private Umgang mit Tischdecken, Besteck, Geschirr, das viele Leute haben und sagen, nee, das ist für gut, das nehmen wir nicht jetzt, das ist für gut.
Kenne ich von zu Hause von meiner Mama. Die hatte immer super Tischdecken gehabt, wenn wir Gäste, wenn die Gäste gekommen sind, ja, da hat sie immer, wie heißt es hier, Porzellan und alles, was hochwertig war, hat sie das dann immer rausgeholt und wenn die Gäste weg waren, hat sie wieder alles verräumt und wir Kinder mussten immer mit dem ganz normalen Besteck und so weiter essen. Kenne ich.
Aber damit hat sie es immerhin benutzt, weil viele Menschen haben das und sagen, das nehmen wir für gut und dann wird das jahrelang dann nicht benutzt. Nein, dann kommen diese
Tischdecken. Meine Mutter hat es auch nicht so oft benutzt. Also ich bin das geschädigt, wirklich. Ihr habt das nie verstanden. Ich habe gesagt, Mama, ich war mal auf Mauritius und da habe ich mal ihr eine super schöne Tischdecke mitgenommen. Mhm. Dann habe ich ihr das geschenkt. Ich habe gesagt, Mama, schau mal, das kannst du mal, wenn wir Kinder zusammenkommen, kannst du mal schön benutzen. Was hat sie gemacht? Hat sie gewartet nach ein paar Monaten. Habe ich gesagt, Mama, wo ist denn die Tischdecke? Da sagt sie, weißt du, die war zu gut für mich. Ich habe die deiner Schwester geschenkt.
Natürlich.
Sag ich, Mama.
Ich meine, das ist auch so eine Generationssache. Ich glaube, dass unsere Generation, das, wobei wir gar nicht gleich alt sind, aber wir rechnen es jetzt mal zusammen, da möglicherweise auch ein bisschen anders ist. Und das merke ich gerade, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat auch Vor- und Nachteile. Denn wir sind natürlich im Zeitalter der Massenproduktion. Also wenn irgendwas kaputt geht, kauft man es sich neu. Das ist alles so. Weil ich wollte jetzt gerade darauf anspielen, auf die... Ich hatte eine Freundin, wenn ich zu der nach Hause gegangen bin, saßen die Eltern auf so Schutzbezügen im Wohnzimmer auf diesen,
weißt du,
also das machte nicht nur ständig Geräusche, sondern das war wahnsinnig schwitzig und unangenehm.
Aber das hat...
Ja, und das wurde, ich will damit nur sagen, das wurde 20 Jahre waren die da drauf oder 15 Jahre, damit der hässliche Stoff darunter nicht abgenutzt wurde, bis man sich nach 15 Jahren eine neue Couch kaufte, verstehst du?
Aber das hat auch mit Wertschätzung was zu tun. Weißt du, wenn sie sich was gekauft haben, ich weiß es ja auch von meinen Eltern, wenn die was gekauft haben, haben die das war für sie was Großes. Also wenn die, keine Ahnung, sag jetzt damals mal 3.000-4.000 Mark für eine neue Couchgarnitur.
Viel Geld.
Das war für dich viel Geld. Und Mama wollte immer, das ist immer schön.
Das ist immer hält, ja. Aber wenn wir es von, aber, und das ist ja auch der Gedanke dahinter, ist ein schöner Gedanke, dass man Dinge wertschätzt, dass man Dinge nicht leichtfertig, dass man nicht leichtfertig damit umgeht, dass man sie pflegt und dass man sie, auch wenn sie kaputt gehen, repariert. Ne? Das ist mal so die eine Sache. Aber die andere Sache ist
eigentlich
ja,
ist das nachhaltig. Eigentlich ist es
total.
Schön.
Ist total. Es ist absolut nur, wenn man die Dinge dann aber nicht benutzt, nicht isst, nicht trinkt, sich nicht darauf bequem hinsetzen kann. Also wenn man sie dann quasi doch nicht so nutzt, wie man sie nutzen könnte, ist es, finde ich, dann aber auch nicht richtig.
Ja, ist auch schade. Auch dann. Ja, das stimmt schon, was du sagst. Also irgendwie glaube ich, die
in der Mitte liegt wieder die wahrscheinlich
die Wahrheit. Wie immer.
Ja, genau.
Okay, noch eins?
Ja, bitte.
Aber das ist echt eine super Idee hier, was du da vorbereitet hast.
Zwiebeln hast du gezogen.
Tolles Gemüse. Wirklich. Zwiebeln, als kreativer Koch kannst du aus der Zwiebel, also kannst du mit der Zwiebel wahnsinnig schöne Sachen machen. Viele denken immer einfach Zwiebeln klein schneiden und als Ansatz von irgendwas nehmen. Soßen, Fonds, Suppen, je nachdem. Aber schenk mal der Zwiebel richtig Aufmerksamkeit. Schenk das mal der Zwiebel. Du kannst die Zwiebel schmoren. Du kannst die Zwiebel füllen, kannst die Zwiebel backen, du kannst eine Zwiebelsuppe machen, du kannst Zwiebelkrapfen machen zum Beispiel, mache ich bei mir im Restaurant.
Wie machst du
Mega!
Die? Sag, wie machst du die?
Zwiebeln werden ganz fein geschnitten, dann werden sie in Butter erstmal schön hell angeschwitzt, ein bisschen Knoblauch kommt dazu, dann gibst du ein bisschen Wasser dazu, ganz wenig Nori-Brau und dann lässt du sie schön richtig darin schmoren, dass sie weiß sind, so richtig schön weiß sind. Dann gebe ich ein paar Korinthen dazu, Korinthen kennst du? Korinthen gebe ich dazu, das Ganze verrühre ich und dann koche ich Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, mehlige Kartoffeln, die stampfe ich auf die Zwiebeln drauf und dann gebe ich 1-2 Löffel Mehl dazu, damit ich eine Bindung habe, ein Ei kommt da drunter und dann habe ich so eine leicht feste Masse, die tue ich dann wie so Pralinen formen, kurz anfrieren, dass sie von außen fest sind und dann tue ich die in Panko panieren. Mehl, Ei, Panko, das Ganze zweimal, so dass die Zwiebel...
Entschuldige, ich weiß nicht, was Panko ist.
Panko weißt du nicht?
Nein. Kenne ich als Stadtteil von Berlin.
Auch gut.
Was ist Panko? Oh Gott, alle wissen Panko, das. Tut mir leid.
Asiatische, das ist thailändische Paniermehl. Das ist so ein bisschen so grob ist. Das auch kennst das, du.
Ja, dann kenne ich das von ja. Hier Garnelen und
ja,
Gemüse,
ja, genau,
und so
genau,
Tempura.
Genau. Richtig, ja.
Okay.
So, und dann panierst und dann tust du es ausbacken. Und dann nach dem Ausbacken beißt du rein. Es schmeckt schön nach Zwiebel, die Süße von den Korinthen. Mm. Oh, dieses Aroma, das schmeckt so gut. Und wenn du die dann irgendwie zum Salat irgendwie dazu gibst oder als Einlage. Mm. Oder ich mache das zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel zum, wenn ich ein Steak mache, es gibt Selleriepüree, so eine Zwiebelkrapfen und ein bisschen Rinderfilet. Wenn einer sagt, er isst kein Fleisch, er kann zum Beispiel einen super Ziegenkäse dazu geben. Wunderbar. Also Zwiebel ist nicht nur, du weißt ja, Zwiebelsaft
sehr
ist ja
gesund.
Sehr gesund.
Und
sehr gesund.
Reinigen das Blut, habe ich gehört.
Ja. Und viele sagen, okay, wenn ich Zwiebel esse, Zwiebeln ist so penetrant, wie kriege ich, wenn ich einen Zwiebelsalat habe, dann riecht man so nach Zwiebel. Ganz einfach, die Zwiebel ganz fein schneiden. Im kalten Wasser, halbe Stunde im kalten Wasser, muss keine halbe Stunde, 10 Minuten reicht auch. Prise Salz, Prise Zucker dazu geben. Im kalten Wasser am besten ein paar Eiswürfel noch dazu geben. Lagern, also kurz stehen lassen, 10 Minuten. Und dann nimmst du die Zwiebel einfach raus. Dieses Salz und Zucker und kaltes Wasser nimmt der Zwiebel bisschen diesen penetranten Zwiebelgeschmack weg. Und dann ist das ein super knackiges Gemüse, sage ich jetzt mal, ja. Kennst du die Seven-Zwiebeln?
Nein.
Die Seven-Zwiebeln, das sind in so Goldpapier eingewickelt.
Oh, come on. Das
ja,
ist
das
Münchner
ist aus Frankreich. Nein, das sind französische süße Zwiebeln. Wenn du die hast, die kannst du wirklich wie so einen Apfel reinbeißen. Ach, boah, das ist so lecker. Die sind leider teuer.
Hm.
Also wirklich, das ist, da musst du mal ausprobieren. Das ist mega, mega.
Was würdest du sagen, gehört zu den überflüssigsten Anschaffungen in der Küche?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Also ganz ehrlich, so eine Brotschneidemaschine brauche ich nicht zu Hause. Mhm. Also man kann das auch mit einem Sägemesser kann man das wunderbar auch selber schneiden. Also man kann natürlich immer jedes Gerät nach Hause holen, aber es gibt ja mittlerweile für alles ja eine Maschine und ein Gerät mit Strom und hin und her. Ich sage ganz ehrlich, wenn einer ein anständiges Sägemesser zu Hause hat, kann er das Brot wunderbar auch eine Scheibe so runterschneiden.
Bevor du jetzt zu Entweder-Oder kommst, sag mal, ich habe gerade überlegt, so Küchentrends, Essenstrends, Kochtrends.
Ja.
Was würdest du sagen, gab es da in den letzten Jahren? Weil ich frage mich immer, was kann es denn Neues geben? Außer, dass dann vielleicht irgendeine fancy Köchin oder irgendein fancy Koch plötzlich sich was ganz Verrücktes ausdenkt. Ist nicht alles schon irgendwann mal da gewesen und muss
ja
irgendwie neu kombiniert werden?
Also ich sag mal so, back to the roots ist immer gut, aber das wieder anders gemacht, neu, ne, also zeitgemäßer gekocht, präsentiert und so. Was momentan einen riesen Hype hat, ist zum Beispiel die levantinische Küche. Die levantinische Küche wurde, also es war ja so, dass früher immer, klar, die klassische französische Küche, dann hatten wir dann so die japanische Küche, Italien läuft immer, ja, und dann war so die asiatische Küche sehr im Trendy und jetzt mittlerweile ist zum Beispiel die levantinische, also die medio-orientalische Küche, sage ich dazu, mediterran mit orientalischen Einflüssen und so weiter, das ist so momentan sehr in. Das ist so der Trend, das würde ich jetzt sagen. Und das wird auch bleiben, weil es eine sehr gute, bekömmliche, leichte, gesunde Küche ist. Man sagt ja auch, die mediterrane Küche ist ja die gesündeste Küche der Welt, was ich mit, sage ich ganz ehrlich, auch bestätige, weil es einfach, das spielt immer, ist immer das Produkt im Vordergrund. Deswegen ist ja die italienische Küche zum Beispiel, die ist ja nicht, eigentlich ja nicht kompliziert, aber die Produkte, die muss erstmal an die tollen Produkte rankommen. Die Produkte machen die Musik, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist so die Küche, die medio-orientalische Küche auch so, man geht ja immer mehr weg vom Fleisch, aber auf der anderen Seite brauchen wir trotzdem Proteine, das liefern aber hier die Hülsenfrüchte zum Beispiel, ja, unter anderem. Ne?
Mhm.
Also deswegen ist das die spannendste Küche. Also ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird das die Küche sein, die das so ein bisschen dominiert.
So, und jetzt sind wir hier bei Entweder oder. Basilikum.
Ja.
Knoblauch.
Ja.
Fenchel.
Ja.
Rosenkohl.
Ja.
Blumenkohl.
Ja.
Ah, da ist ein leichtes Zögern. Kümmel.
Ja.
Pilze.
Ja.
Lakritz.
Nein.
Kapern.
Ja.
Innereien.
Nicht mehr.
Koriander.
Ja.
Ingwer natürlich.
Ja.
Aal.
Nein.
Oliven.
Ja.
Rote Beete natürlich.
Ja.
Gorgonzola.
Nein.
Harzer Käse.
Nein.
Gut, schön. Na gut. Feta oder Mozzarella?
Mozzarella.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Schwarzbrot mit Butter.
Tzatziki oder Pesto?
Pesto.
Frühstück herzhaft oder süß?
Immer herzhaft.
Was frühstückst du?
Ich frühstücke immer Ei.
Was für ein Ei? Frühstücksei?
Ja, es ist egal. Also Eier, gekochtes Ei esse ich immer sehr gerne.
Und bist du ein Eierpuller oder ein Eierköpfer?
Puller. Das gibt's doch auch Wahnsinn, an was ihr immer denkt. Und was ich immer, Frühstück ist immer, frische Tomaten brauche ich immer, kleine Tomaten, Gurken, Oliven brauche ich immer, ein bisschen Käse und Joghurt. Das ist eigentlich mein Frühstück.
Salzmühle oder Streuer?
Mühle.
Frikadelle oder Falafel?
Falafel.
Rucola oder Feldsalat?
Oh, Rucola.
Mango oder Grapefruit?
Mango.
Junger oder alter Käse?
Junger Käse, weil ich ja...
Hieß Ach ja, genau. Picknick im Park oder Frühstück im Bett? Weder noch wahrscheinlich.
Weder
ne?
noch bis jetzt.
Da ist noch viel zu machen. Bowl oder Brezen?
Brezen.
Inder oder Italiener?
Italiener.
Typ Vanille oder Typ Zitrone?
Typ Vanille, weil ich auch ein Parfüm habe mit Vanille.
Teller oder Brettchen?
Teller.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln leider.
Kartoffeln oder Reis?
Reis.
Reis oder Nudeln?
Oh. Nudeln. Der war sehr schlau, der ist sehr gut.
So, dann haben wir es jetzt fast geschafft. Wenn wir ein Essen beschließen, also wir hätten jetzt, keine Ahnung, wir wären jetzt zusammen essen gewesen mit ein paar Leuten und du bist noch nicht so richtig satt. Da ist noch ein bisschen Platz. Würdest du sagen, es bleibt genauso? Oder ich möchte gerne noch ein Dessert oder ich nehme eine Käseplatte, ich nehme einen Schnaps, einen Espresso. Wie gehst du aus dem Abend raus? Und zum Schluss das Dessert.
Meistens mit einem Espresso, aber zu meinem Espresso brauche ich trotzdem irgendwas Kleines Süßes.
Was ist das dann im Idealfall, wenn du es dir aussuchen kannst?
Das kann Cantuccini sein, das kann aber auch...
Eine Reise, ein kleines Ding reicht
ja, dir dann? Ja, das reicht mir dann auch. Das brauche ich, das ist so ein Abschluss. Das ist am Ende brauche ich irgendwas Süßes am Ende. Ja. Das kann aber auch können auch Pistazien sein. Mag ich auch.
Oh, hast du ganz zum Abschluss jetzt, hast du ein gutes Rezept, ein einfaches Rezept für Pistaziencreme oder Pistazienmus? Hast du schon mal gemacht? Bestimmt, ja, ne?
Kauf das immer. Ich kauf das wirklich. Ich liebe Marzipan zum Beispiel, ne? Ich liebe Marzipan.
Ja, ich auch.
Ich liebe Marzipan.
Okay, aber ja, gut.
Pistaziencreme mache ich nicht selber. Also.
Gut, okay, hätte ja sein können. Das war zumindest ein Versuch. Ich finde das so toll, dass du jetzt nicht sagst, okay, Ratter. Ja, also die Pistazien zuerst in ein Wasserbad geben und dann
man muss das Rad nicht neu erfinden.
Okay, nein, gut. Ich danke dir sehr für jede einzelne Geschichte.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.